VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
So, einen wunderschönen guten Tag. Robert Körner ist mein Name. Ich darf mein Buch heute vorstellen. Also erstmal vielen lieben Dank, dass Sie so herzlich erschienen sind. Das Wetter hier drin ist ja doch noch ein bisschen besser als draußen. Von daher genießen wir die nächste halbe Stunde. Meine Mutter, das ist diese junge Frau hier, die hat mir immer gesagt, Robert, wenn du irgendwo hinkommst und die Leute kennen dich nicht, dann stell dich mal vor. Ja, das macht man so. Jetzt ist meine Mutter eine sehr schlaue Frau, also komme ich dem Wunsch natürlich gerne nach. Also in meinem Leben, ich bin 82 in Pirna in der Sächsischen Schweiz geboren und in meinem Leben gab es immer zwei wichtige Menschen. Das eine ist hier meine Mutter, wie Sie richtig sehen, denn die hat mir immer ganz, ganz viel Kraft, ganz, ganz viel Optimismus mitgegeben. Die hat mir sozusagen immer die Flügel verliehen in meinem Leben. Und die hat auch immer zu mir gesagt, Robert, du kannst alles werden, was du willst. Du kannst Pilot werden, du kannst Anwalt werden, du kannst was weiß ich werden. Ja? Ich sag mal, meine Abiturnoten hatten dann leicht was dagegen. Ja? Aber im Grunde genommen hatte sie ja recht. Das, was sie gemacht hat, war, sie hat Selbstvertrauen in mich investiert und mir ganz, ganz viel Selbstvertrauen mitgegeben. Und dann gab es noch eine andere Person in meinem Leben, die haben sie auch alle. Und das ist mein Vater. Das ist der junge Mann hier. Also man sieht, ne, es wird alles kürzer mit der Zeit. Mein Vater, der war immer so, ich will jetzt nicht sagen Pessimist, aber pessimismusaffiner Realist, das trifft es am ehesten. Der war derjenige, der immer, wenn die Flügel zu groß wurden, der mich an den Knöcheln festgehalten hat und gesagt hat, Robert, runter auf den Boden der Tatsachen. Und das war ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Meine Eltern haben mich sehr stark geprägt und es gab eine Situation, die werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, für die, die im Osten groß geworden sind, kennen Sie noch diese kleinen grünen NVA-Soldaten, diese Gummisoldaten? Die gab es so im Set, alle gleichform. Ich habe die geliebt. Ich habe die geliebt ohne Ende und ich habe wahnsinnig gerne mit denen gespielt. Mein Vater, der hatte wiederum nicht diese positiven Erfahrungen an die NVA-Zeit. Und irgendwie in so einer Nacht- und Nebelaktion hat er den allen Kopf abgebissen. Ich war 6 Jahre alt und ich war tief traurig. Aber ich habe dann das gemacht, was man macht in der Pubertät. Ne? Man emanzipiert sich vom Vaterbild. Und ich bin mit 19 Jahren zu meinem Vater gekommen und habe gesagt, Papa, ich will Feldjägeroffizier werden. Guckte mich mein Vater mit großen Augen an. Was ist das? Habe ich ihm das erklärt. Und dann bin ich Militärpolizist geworden, war 12 Jahre lang bei der Bundeswehr als Offizier gewesen. Und dort habe ich angefangen, mich mit diesem Thema Körpersprache auseinanderzusetzen. Das heißt, da ging es beruflich gesehen darum, wie kann man gewisse Situationen nonverbal entschärfen? Was muss man tun? Wie muss man auftreten? Oder die Situation kennen Sie auch immer. Es gibt ja so Sachen, wo wir uns durchsetzen müssen. Ja? Und auch das kann man körpersprachlich beeinflussen. Denn das, was mir damals bewusst geworden ist, es ist nicht wichtig, was wir sagen, sondern es ist wichtig, wie wir es sagen. Und genau darauf beruht das Buch. Das geht einmal so von Kopf bis Fuß durch, diese Goldkörnchen in der Körpersprache. Weil ich habe dann im Jahr 2008 während meines Studiums, ich habe Pädagogik studiert. Ja, auch das geht. Man kann bei der Bundeswehr Pädagogik studieren. Da habe ich so einen Schicksalsschlag erfahren und das hat mich in so ein ganz, ganz tiefes Loch gerissen. Und da hatte ich ganz, ganz viel negative Energie in mir und habe dann überlegt, so habe das gemacht, was ein Optimist macht und habe überlegt, was kannst du jetzt Positives daraus schaffen? Und mir war klar, meine Zeit bei der Bundeswehr endet irgendwann und ich möchte irgendwann mal etwas machen, womit ich anderen Menschen helfen kann. Etwas, was mir Spaß macht und meine Mutter, um nochmal zu ihr zurückzukommen, die hat immer gesagt, Robert, wenn du erfolgreich sein willst im Leben, dann musst du die 4M beachten. Wer kennt die 4M? Man muss Menschen mögen. Und genau darum dreht sich es in diesem Buch. Ich möchte aufzeigen, was sind so Signale, auf die wir in Zukunft besser achten sollen. Und ich möchte mal so ein bisschen durchgehen, quer durchs Buch, was alles so behandelt wird. Die Frage ist ja erstmal, warum ist Körpersprache eigentlich so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig? Und dazu möchte ich gerne ein kleines Experiment mit ihm machen. Keine Angst, hier muss keiner nach vorne kommen. Ja, das mag ich auch nicht, mich irgendwie hier zur Pfeile machen. Tun Sie mir deshalb nur einen einzigen Gefallen. Nehmen Sie bitte alle mal den linken Arm nach vorn. Einfach nur den linken Arm nach vorn. Die Aufgabe ist sehr, sehr einfach. Wenn ich jetzt sage, nehme den Arm schnell runter. Okay? Blick ist auf mich. 3, 2, 1. Jetzt. Was war da passiert? Und zwar, Albert Mehrabian hat sich mal die Frage gestellt, was macht uns glaubwürdig? Also wann nehmen wir jemanden eine Geschichte ab und wann kommt so ein komisches Bauchgefühl hoch? Und der hat drei Faktoren untersucht. Und zwar, das erste war das Verbale, also was sage ich eigentlich, der Inhalt dessen, den ich wiedergebe. Das zweite ist die Sprache, also wie spreche ich? Spreche ich hoch? Spreche ich tief? Spreche ich schnell? Spreche ich langsam? Und das dritte war die Mimik. Und mal die Frage in die Runde, was denken Sie? Wir fangen mal mit dem Verbalen an. Zu wie viel Prozent entscheidet das Verbal, also der Inhalt dessen, den Sie wiedergeben, ob man Ihnen Glauben schenkt oder nicht? 2%? Mehr? 10? 30? Okay, also wir merken, es geht schon ganz schön weit auseinander. Das, was Mehrabian festgestellt hat, es sind 7%. Wie das sich genau aufdröselt in dieser Studie, das steht im Buch. Das zweite war die Sprache, also wie spreche ich? Schnell, hoch, tief, langsam, was denken Sie da? Sieben? Zehn? Jemand mehr? 15? Okay, also da ist es schon wesentlich eindeutiger. Da sind es 38%. Und für die schnellen Kopfrechner unter uns ist natürlich schon klar, 55% unserer Glaubwürdigkeit entstehen über die Mimik. Das heißt zusammengefasst, 93% unserer Glaubwürdigkeit entsteht durch nonverbale Faktoren. Und das unterstreicht nochmal, warum es wichtig ist, nicht darauf zu achten, was Menschen sagen, sondern wie sie es sagen. Und ein ganz großes Kapitel im Buch widmet sich den sogenannten Basisemotionen. Wer hat mal was von Basisemotionen gehört? So ein bisschen, ne? Irgendwo mal. Wahnsinnig wichtig, gerade heute in unserer Zeit. Und zwar gibt es 7 kulturübergreifend gleiche Emotionen, die sich auf der gesamten Welt gleich darstellen. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob Sie mit jemandem reden aus Südamerika, aus Afrika, aus Papua-Neuguinea, jemand, der von den Stämmen der Iatmul oder Kukukuku aus dem mittleren Sepiktal von Papua-Neuguinea herstammt. Sorry, musste ich im Studium lernen, diesen Satz. Der hat sich irgendwie eingebrannt. Und wir gehen mal gemeinsam durch, denn Sie erkennen diese 7 Emotionen alle instinktiv. Was ist das ganz links? Freude, sehr gut. Das? Skepsis, ja. Bei wem kommt ein anderes Gefühl hoch? Angst? Mhm. Sehr gut. Das hier? Ekel, da habe ich Ekel gehört. Sehr gut, ja, Zuschlag. Jawohl, das ist Ekel 1. Meine Damen, ich muss mich entschuldigen, aber das, was man, also es gibt Ekel 1 und Ekel 2. Der Ekel 1 ist eher so dieser körperliche Ekel. Das heißt, der richtet sich gegen verrottete Objekte. Ja, um es mal ein bisschen dramatisch zu formulieren. Und der Ekel 2, meine Damen, es tut mir leid, aber den sehe ich häufiger bei meiner Frau. Und zwar, der richtet sich gegen Verhalten, Personen oder Objekte. Und das ist der hier. Den kennen Sie alle. Hat er das wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Ja. Also, das, was im Raum steht, ist eine Ablehnung. Nur dazu. Dann diese Emotion Trauer, ganz klar. Als nächstes Verachtung, Ärger und Überraschung. Und das Spannende ist an diesen Emotionen, wie gesagt, dass sie nicht nur die gleichen psychologischen Trigger haben, das alles wird im Buch näher beschrieben, sondern dass sie sich überall gleich zeigen, dass wir sie gleich verstehen und dass sie sich in unserem Gesicht als Mikroexpression zeigen. Wer hat mal was von Mikroexpression gehört? Jawohl, wieder 2, wunderbar. Mikroexpression, und zwar sind das kurze, flüchtige Bewegungen im Gesicht, die werden ausgelöst aus dem limbischen System. Also wenn Sie sich Ihr Gehirn vorstellen wie eine Avocado, dann ist das limbische System der harte Kern. Ja, das ist einer der ältesten Teile unseres Gehirns, evolutionsbiologisch gesehen. Und diesen Teil können wir nicht steuern. Und das ist das Spannende. Wer von Ihnen fährt Auto? Oder anders gefragt, wer nimmt am öffentlichen Verkehr teil? Ja, okay, deswegen, wem ist denn schon mal die Vorfahrt genommen worden? Ja, ist schon mal passiert. So, und wenn Ihnen jetzt die Vorfahrt genommen wird, was passiert instinktiv? Sie gehen auf die Klötzer. Was macht Ihr Gesicht in diesem Moment? Ja, Mimik-Fasching haben wir da. Können Sie das in diesem Moment kontrollieren? Ihr Gesicht? Nein, können Sie nicht. Denn diese Expression wird ausgelöst aus dem limbischen System. Und das ist das, was wahnsinnig spannend ist, weil wann immer... Und das ist dieser Merksatz, den Sie mitnehmen müssen, wann immer so eine Flüchte-Expression in einer Dauer von 40 bis 500 Millisekunden im Gesicht erkennbar ist, dann verrät das den unverfälschten Gefühlszustand. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ja, also wenn man jetzt hier genauer hinschaut, wenn man jetzt mal beschreibend rangeht, deskriptiv, dann sehen wir, dass der linke Mundwinkel sich einpresst. Das hier. Und das steht für die Basisemotion Verachtung. Und wenn man jetzt in die Trigger reingeht, so wie es im Buch näher beschrieben ist, dann wissen wir, dass Verachtung ausgelöst wird, dass jemand die Werte des anderen nicht teilt oder dass jemand eine mangelhafte Leistung erbracht hat. Und das führt uns näher dahin, um besser zu interpretieren, was geht denn wirklich in Menschen vor sich. Ein wichtiges Kapitel, also Mimik nimmt einen großen Anteil ein, aber es geht natürlich auch um die Gestik. Und das führt mich zurück zu meinen Eltern. Und zwar habe ich ein Kapitel meiner Mutter gewidmet. Die ist, Sie wissen das jetzt, ja, die ist in dem Buch genannt die Hausdame. Ja, ich wollte nicht persönlich auf die Füße rumtreten, Sie wissen das jetzt. Und ich werde einfach mal vorlesen, weil das war eine ziemlich spannende Geschichte. Mein Vater, der hatte einen Hund, Greta. Und Greta war alles, aber nicht erzogen. Ja, also die glänzte mit großem Appetit, aber ansonsten ja, war sie halt da. Okay? Und jetzt wollte der einen neuen Hund haben und formulierte das am Abendbrottisch, wo ich zufälligerweise da war. Und da ist mir was aufgefallen. Ich sehe was, was du nicht sagst, wie gestische Entgleisungen Widerstände offenbaren. Neulich folgte ich einer Einladung der Verwandtschaft. Ein gemütliches Kaffeetrinken sollte dazu dienen, Neuigkeiten und Vorsätze für das neue Jahr auszutauschen. Sehr schnell kamen wir auf die Wünsche zu sprechen. Der Hausherr äußerte, sich einen neuen Hund anschaffen zu wollen, was zunächst mit Staunen und einem anschließenden tiefen Seufzer durch die Anwesenden quittiert worden ist. War doch der letzte Vierbeiler allen noch gut im Gedächtnis. Er musste entweder taub oder schlecht erzogen gewesen sein. Weder wollte das Tier auf Kommandos reagieren, noch Stöckchen holen. Es glänzte mit reiner Anwesenheit und großem Appetit. Die Dame des Hauses äußerte sich auf den Wunsch ihres Mannes moderat, verbal zumindest. Es ist mir egal. Wenn es dich glücklich macht, dann lege dir diesen Hund zu. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei Fifi um ein Tier epischen Ausmaßes handelte, das im ausgewachsenen Zustand eine Schulterhöhe von bis zu 80 Zentimetern bei 75 Kilogramm erreichen kann, war das ein starkes Entgegenkommen. Sei es drum. Spannend war die Körpersprache in diesem Moment. Ich beobachtete, wie sie die Hand über den Mund legte und zuletzt den Mittelfinger auf den Lippen sichtbar in Position brachte. Für einen kurzen Zeitraum zeigte sich der berühmte Stinkefinger. Ihre also eher gemäßigte Aussage wurde durch die Körpersprache widerlegt. Sie schien etwas zu verheimlichen. Aber der Reihe nach, wofür steht diese Geste? Der Stinkefinger gehört zu den Emblemen, sogenannten redeersetzenden körpersprachlichen Signalen. Ebenso zählt Daumen hoch, Nicken, Kopfschütteln oder der Metal-Gruß dazu, um nur einige zu nennen. Wir zeigen sie meist bewusst, ab und zu rutschen sie uns aber auch mal raus. Der Fachmann nennt das gestische Entgleisung. Dabei verstehen wir diese Gesten ohne zusätzliche Erklärung, wenn wir zu einer bestimmten Gruppe zählen. Forscher der Technischen Universität Berlin zum Beispiel identifizierten 156 dieser Embleme, wohlgemerkt in den USA. Ob wir sie hier in unseren sozialen Umgebungen alle entschlüsseln können, ist fraglich. Denn diese nonverbalen Signale sind sozial spezifisch. Das heißt, dass sie abhängig sind vom soziokulturellen Umfeld oder anders. Ein Nicken bedeutet nicht überall Zustimmung und Kopfschütteln nicht immer Ablehnung. Der Stinkefinger der Hausdame trat flüchtig auf und nicht als bewusstes Zeichen der Ablehnung des Wunsches. Vielmehr signalisierte er einen unausgesprochenen Einwand. Werden solche Signale übersehen, dann kann es schnell passieren, dass Bedenken einfach übergangen werden und später zur Katastrophe aller »Ich hab's dir ja schon immer gesagt« führen. Ich entgegnete also mit dem öffnenden Leitsatz bei der Empfindung einer Ablehnung. Ich habe den Eindruck, dass noch ein paar Wünsche bei dir offen sind. Sie nickte und äußerte in Richtung ihres Mannes. Aber auf meine Unterstützung bei der Hundebetreuung musst du verzichten. Ich werde weder Gassi gehen, noch das Tier füttern oder zum Arzt bringen. Damit waren alle Ungereimtheiten beseitigt und ihr Mann wusste, worauf er sich einlassen würde. Fifi musste aufgrund dessen woanders unterkommen. Mir war klar, dass dieser unausgesprochene Einwand wahrscheinlich zur Katastrophe geführt hätte. Dafür kenne ich die beiden Hausbesitzer zu gut. Wichtig war, die Gedankengänge der Hausdame herauszukitzeln. Alles andere hätte womöglich in einer anhaltenden Beziehungskrise mit regelmäßigen Spitzen geendet. Gerade im Familienleben oder Kundenkontakt ist es wichtig, seine Antennen für die Körpersprache zu sensibilisieren. Durch das Lesen des emotionalen Zustandes ihres Gegenübers wird es erst möglich, wertschätzend und beziehungsfördernd auf diesen einzugehen. Das sorgt für die gewünschte Wohlfühlatmosphäre in der Familie und den rundum zufriedenen Kunden auf Arbeit. Also, zusammengefasst, meine Mutter hatte dieses kurze Zeichen gebracht, die hat einfach ganz kurz so gemacht. Kannst du machen. Ganz kurz war das zu sehen und das war diese gestische Entgleisung. Das war das Widerstandssignal, was bemerkt worden ist und wenn ich nicht darauf eingegangen wäre, ja, dann wäre es wahrscheinlich im Chaos geendet. Okay, ein weiterer wichtiger Bestandteil ist ja auch so kritische Situationen. Wer von Ihnen kennt Menschen, die er nicht leiden kann? Die anderen kennen das nicht. Okay, also ich kenne auch Menschen, die ich nicht leiden kann. Und dann gibt es immer wieder so Situationen, das kann in der Familie sein, den Kindern gegenüber, dass man sich durchsetzen muss. Wer hat Kinder? Ja, also ich habe Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren und gerade im Kindesbeinalter, da testen die sich ja gerne aus. Und auch da ist mir schon einiges aufgefallen, was ich im Buch näher beschreibe. Und hier ist diese Strategie, wie man sich körpersprachlich besser durchsetzen kann. Und ein wichtiger Punkt ist eine aufrechte Körperhaltung. Aber warum sage ich das? Wer von Ihnen hat schon mal etwas von Powerposen gehört? Powerposen? Amy Cuddy, das ist eine Harvard-Professorin, die hat das untersucht und die hat den Hormonhaushalt von Primatenfamilien untersucht und hat festgestellt, dass die Alpha-Tiere in Primatenfamilien über einen hohen Testosteronwert verfügen und einen niedrigen Cortisolwert. Also Testosteron macht uns risikofreudig, macht uns entscheidungsfreudig und Cortisol, niedrige Cortisolwerte führen dazu, dass wir gut mit Stress umgehen können. Die Alpha-Tiere haben das und wenn jetzt das alte Alpha-Tierchen stirbt, dann gibt es Gerangel und dann kommt irgendwann ein neues Alpha-Tier empor und dann dauerte es 2 bis 3 Tage, dann hat das neue Alpha-Tier den exakt gleichen Hormonhaushalt wie das alte Alpha-Tier, also hoher Testosteronwert und niedriger Cortisolwert. Und da hat Amy Cuddy sich die Frage gestellt, also wenn mein Hormonhaushalt veränderbar ist durch den sozialen Status, dann wird er doch auch veränderbar sein durch andere Dinge, wie zum Beispiel durch nonverbale Kommunikation. Und sie hat dann geforscht zu Powerposen und hat festgestellt, dass wenn wir uns 2 bis 3 Minuten lang in eine Powerpose begeben, ja, dass sich unser Hormonhaushalt positiv verändert. Und das sollten Sie auch machen. Ja, gerade so, wenn schwierige Gespräche anstehen oder wenn schwierige Telefonate bevorstehen. Wenn ich Kaltakquise mache am Telefon, ich telefoniere so. Ja? Also bitte tun Sie mir den Gefallen, wenn Sie jetzt irgendwo im Gespräch sind mit jemandem, mit Ihrem Chef. Ja, darum geht es nicht. Es geht um die Vorbereitung. Und da ist mir beispielsweise auch bei meinen Kindern was ganz, ganz Spannendes aufgefallen. Mein Sohn Julian, der ist 6 Jahre alt und es ist halt ein Sohn. Ne? Der hat nur Quatsch im Kopf. Ja? Springt durch den Garten, spritzt alles nass. Und meine Frau ist auch noch bei der Bundeswehr, Frau Hauptmann, Panzergrenadieroffizier, ganz klein, ganz niedlich. Also wenn Sie die sehen würden, würden Sie nie glauben, aber ganz liebe Frau. Und die hat zu meinem Sohn gesagt, ne, so Sozialpädagogin hat das gelernt, wenn du jetzt mit dem Kind redest, sollst du dich auf eine Höhe begeben. Ja? Und dann hat sie gesagt, Julian, hör jetzt auf damit. Und dann kam mein Sohn an, was? Ja, er Powerpose, meine Frau Low Powerpose. Und dann sage ich, Schatzi, Steffi, guck mal. Und sie, oh, Powerpose, alles klar. Sie stellte sich hin, sagte, Julian, ich habe dir gesagt, du sollst das lassen. Und mein Sohn, oh, es war nur die Körpersprache. Deswegen ist es so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und andere Strategien gebe ich auch noch im Buch mit, wie man über Körpersprache sich gerade so in kritischen Situationen durchsetzen kann. Was auch wichtig ist, dass man Körpersprache von anderen spiegelt, um mehr Vertrauen, mehr Harmonie aufzubauen und so weiter und so fort. Wir haben noch. Gut. Dann hatte ich hier in Leipzig, ich war auch hier in Leipzig mal stationiert, da hatte ich eine Verabschiedungsfeier gehabt und dann waren wir in so einem, ich weiß nicht, TV-Club, der eine oder andere kennt es vielleicht, ja, waren wir in diesem Studentenclub und da ist mir was aufgefallen. Da war eine Frau, ein junges Mädel, Mitte 20, die sprang da die ganze Zeit so rum, die hatte so ein blumiges Kleid an und ich dachte mir schon so, okay, die ist der und der Persönlichkeitstyp. Ja, weil das, was ich mache, ist, ich verrate Ihnen auch in dem Buch, wie man anhand von Mimik und Gestik, Sprachmustern etc. verschiedene Menschentypen erkennen kann. Und das möchte ich Ihnen mal kurz beibringen, wie das funktioniert. Es gibt 4 verschiedene Menschentypen und die Frau, die da ankam, die fragte mich dann so, also wir sind dann so in Smalltalk gekommen, und sie hat mir dann 5 Minuten lang über ihr Leben erzählt, dass sie Veterinärin wird und dass sie studiert und von ihrem Freund und dass sie in Halle wohnt und so weiter. Und nach 5 Minuten fragte sie mich so, und was machst du eigentlich? Und ich wollte sie nicht verunsichern. Ja, Persönlichkeitsprofil war schon vollkommen klar, gecheckt, durchgecheckt. Und ich wollte sie nicht verunsichern. Und ich sage, du, ach, ich glaube, das interessiert dich nicht. Da hat die solche Ohren bekommen. Ja. Ich sagte, nee, was denn? Erzähl doch mal. Ich sage, du, ich kümmere mich so um Mimik und Gestik und erstelle so Persönlichkeitsprofile. Und dann war klar, welche Frage kommt. Ja, und welcher Typ bin ich? Ja. Und sie war glücklicherweise ein Prototyp. Und ich will Ihnen mal die 4 Prototypen ganz kurz vorstellen. Das Erste, was wir unterscheiden müssen, ist jemand proaktiv, extravertiert. Also das sind Menschen, die gehen schnell auf andere zu. Das sind die auf Arbeit, die schieben wir vor, wenn jemand Geburtstag hat. Ja, weil die können aus dem Stegreif eine Rede halten. Sagen wir so, komm, hier, Bärbel, du machst das doch immer so gut. Ne? Weil die sagen nämlich auch, es ist ja nicht wichtig, was ich sage, sondern es ist wichtig, wie ich sage. Ich muss mich einfach nur vorne hinstellen und performen. Sondern die, ja, Gudrun, alles Gute zum Geburtstag. Wir haben dir sogar noch Kuchen gebacken. Wir freuen uns wahnsinnig mit dir auf die nächsten 50 Jahre. Und bitte bleib uns immer so erhalten. Ne? Alle freuen sich, kurzer Applaus, klasse. Das sind die Extravertierten. Ne? Die springen auch auf einer Party immer so von einem zum anderen. Die führen immer so kurze Gespräche. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Introvertierten. Das sind die, die sind auch arbeiten und so weiter. Aber am Wochenende sagen die, ich habe die ganze Woche Menschen gesehen. Ich brauche einfach mal Zeit für mich jetzt. Ja? Und dann lesen die ein gutes Buch beispielsweise. Oder gehen in den Garten arbeiten. Ja? Oder gehen in den Keller und bauen an der Modelleisenbahn rum. Weil die einfach so eine starke innere Fantasiewelt haben, in die sie gerne abtauchen. Und diese Menschen, die können wir nicht sofort vorne hinstellen und eine Rede halten lassen, weil denen ist wichtig, was sie sagen und nicht wie sie es sagen. Die bereiten sich vor auf sowas. Die schreiben das auf. Hallo Gudrun, alles Gute zu deinem Geburtstag wünschen wir dir. Ja? So sind eher die Introvertierten geschickt. Ich übertreibe, um zu veranschaulichen, okay? Wichtig ist, wir sind alle 4 Typen. Sie sind mal extravertiert, mal introvertiert. Vollkommen normal. Aber sie haben ein Kernenergiefeld. Und das führt uns zur zweiten Ebene. Und zwar ist das die Ebene, wie treffen Sie eine Entscheidung? Sind Sie Zahlen, Daten, Fakten orientiert? Also sagen Sie, mich interessiert die Sache, mich interessiert, kommt am Ende ein Plus raus, finde ich das gut oder finde ich es blöd? Ja, demzufolge wird die Entscheidung getroffen. Das sind die sachbezogenen Menschen. Auf der anderen Seite haben wir die personenbezogenen Menschen, die sagen, wenn sie eine Entscheidung treffen, ist es auch immer wichtig, welchen Einfluss diese Entscheidung auf mein Umfeld hat. Okay? Also da menschelt es mehr, da kommen morale Werte zum Vorschein. Und das sind die personenbezogenen. Und daraus entstehen 4 verschiedene Typen. Der erste Typ, den kennen Sie alle, das ist Ihr Chef. Das ist unser Löwe. Ja, Löwen streben nach Status, Macht. Die wollen Einfluss haben. Das sind Menschen, die haben große Ziele vor Augen. Wenn sie mit Kleinigkeiten bei einem Löwen ankommen, da laufen sie auf. Ja, der Löwe will immer einen Benefit haben von irgendetwas. Und dann gibt es Menschen, die sind auch sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Die brauchen aber ein bisschen länger. Ja, das sind so, ich will niemandem zu nahe treten, das sind so klassische IT-Nerds. Ja, die so stundenlang am Rechner irgendwelche Programme schreiben können, irgendwelche Fehler lösen können und so weiter. Diejenigen, die genießen auch gerne so einen Expertenstatus. Und wenn wir über Kritik reden, der Löwe, der kann wahnsinnig gut kritisieren, der kann aber wahnsinnig schlecht Kritik einstecken. Ja? Kennen wir alle. Und der hier unten, das ist unsere Schildkröte. Der ist fachlich präzise. der wird kaum kritisieren, außer es geht ums Fachliche. Wenn Sie eine Schildkröte mal fachlich falsch gekommen sind, hat die Schildkröte Sie in der Luft zerrissen. Hat Sie kaputt gemacht. Okay? Kommen wir mal zu den Menschen, wo es eher emotional wird, dem man viel Empathie nachsagt. Und zwar gibt es auch sehr, sehr introvertierte Menschen, die, wenn es irgendwo in der Firma kracht beispielsweise, die ein bisschen länger brauchen. Also die warten, die vermitteln dann, die sorgen dafür, dass sich im Nachhinein wieder so die Wogen glätten, denn die haben immer die Ohren offen für andere. Die haben immer ganz, ganz viel Verständnis für andere. Das sind unsere Hasen. Das sind die, die auch gerne in Psychozeitschriften diese Psychotests machen. Ne, weil die wollen mehr über sich und andere erfahren. Die wollen Menschen noch mehr durchdringen. Und die Hasen sind wahnsinnig feinfühlige Menschen, die einen guten Bedürfnisradar haben für andere. Auf der anderen Seite sind es diejenigen, wenn wir mal Probleme haben, da gehen wir zu wem? Wir gehen zum Hasen, um uns dort Sie wissen, was ich meine. Ja? Weil die gut zuhören können. Und der nächste ist unser Papagei, das sind die Entertainer, die stellen wir vorne hin. Die erzählen am liebsten über die Personen, die sie am besten kennen, sich selbst. Ja? Also die wirken manchmal so ein bisschen oberflächlich, ein bisschen egozentrisch. Aber wenn die eine Geschichte erzählen, dann haben wir immer das Gefühl, wir wären dabei gewesen. Stellen wir uns vor, Montagmorgens auf Arbeit, 8 Uhr ist Arbeitsbeginn. Wer von diesen Vieren ist jeden Tag, jeden Werktag zur gleichen Uhrzeit da und hat den gleichen Rhythmus, die gleiche Abfolge? Wer ist das? Die Schildkröte. Ne? Die Schildkröte ist immer 10 Minuten vor der Arbeit da, geht zur Kaffeemaschine, macht die Kaffeemaschine an, geht zum Laptop, schmeißt den Laptop an, geht wieder zur Kaffeemaschine. So, dein Kaffee ist durch, kann getrunken werden, geht zum Laptop, guckt auf die Uhr, es ist 8 Uhr. Wir können anfangen mit Arbeiten. Wunderbar. Ja, 8:10 kommt die Frau, nennen wir sie einfach mal Frau Sonne Wohlgemut rein, Montagmorgens. Ne? Hier, sie. Kommt rein, Leute, wie war euer Wochenende? Ach egal, ich erzähle das mal von meinen. Ihr glaubt ja nicht, was mir wieder passiert ist. Ja? Und diese Papageien, da gibt es erstmal Rudelbildung und dann wird sich erstmal darüber ausgelassen, was ist denn so Tolles passiert. Und was ist jetzt die große Frage? Die große Frage lautet, was denkt jetzt denn der Papagei über die Schildkröte? Der geht zum Lachen im Keller, ne? Und was denkt die Schildkröte über den Papageien? Das kann ja nicht sein. Wir sind ja hier zum Arbeiten. Ja, nicht hier, um hier Feierei und gute Laune zu machen. Hallo. Ja, wo sind wir denn? Anderes Beispiel. Der Hase. Der Hase war am Wochenende beim Seminar. Es ging um emotionale Intelligenz. Er wollte andere Menschen noch mehr durchdringen, wollte sich und andere besser kennenlernen. Jetzt hat der Hase festgestellt, oh, alles klar, Tür geht auf, anderes Ende vom Flur, Chef kommt rein, Löwe kommt rein. Was passiert gedanklich beim Hasen? Ah, Seminar, was hast du gelernt? Also aufrechte Körperhaltung, hat er gesagt, freundlich sollst du gucken, echt erlebte Freude zeigen, also äußere Augenringmuskel muss mitkontrahieren, alles klar. Wenn du jetzt die Hand hinreißt, dann Daumen nach oben, das zeugt von Selbstbewusstsein, so, das wäre dominant, das wäre devot, das wollen wir alles nicht, wir wollen ordentlich, wir wollen sympathisch wirken. So, und jetzt strahlt er dem Chef entgegen und der Chef geht vorbei und macht, morgen. Was denkt der Hase jetzt? Was habe ich nur falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Ist das alles Quatsch, was die in dem Seminar erzählt haben? Nee, weil was bei dem Löwen im gleichen Moment abgegangen ist, war folgendes. Der Löwe kommt früh 8 rein auf Arbeit. Offizier an Deck, es darf entschieden werden. Alles klar. 8:30 muss ich zum Geschäftsfrühstück. 9 Uhr wollte mir die Sekretärin noch die Präsentation vorlegen. 10 Uhr habe ich dann noch diesen Außentermin. Und jetzt hat der Löwe hat ja auch eine Mutter. Und die Mutter hat ihm mal beigebracht, Junge, es ist sozial verträglich, wenn du anderen Menschen Hallo sagst. Das macht man so in unserer Gesellschaft. Ja? Der Löwe hat nicht viel Zeit, der weiß aber, okay, die Mutter hat das gesagt. Und jetzt läuft er an diesem Gang entlang, sieht so im Augenwinkel so ein kleines Häufchen Mensch und denkt so, alles klar, Triggerpunkt gesetzt, morgen. Meint der Löwe das in irgendeiner Art böse? Nein. Und genau das ist der Punkt. Und das ist das, was wir beachten müssen, wo dieses Buch auch hin soll. Ich möchte, dass wir Menschen besser verstehen, dass wir Motive, Leitmotive von Menschen besser verstehen und auch verstehen, warum wir andere Typen, warum wir mit Menschen vielleicht mal nicht so gut klarkommen und mit anderen wiederum besser klarkommen. Und wir müssen einfach verstehen, dass jeder so seine Vorzüge hat. Es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht, sondern jeder Mensch kann irgendetwas besser als der andere. Sie auch, Sie, jeder Einzelne, wie ihr ist, kann wahrscheinlich irgendetwas besser als alle anderen hier, als alle anderen in Leipzig, als alle anderen vielleicht in Deutschland. Ja? Und genau das gilt es zu beachten. Ganz zum Schluss noch, das möchte ich Ihnen noch mitgeben, 3 Minuten habe ich noch. Ich habe eine Technik entwickelt, eine nonverbale Technik. Wer von Ihnen hat Kinder im Alter zwischen 4 und 9 Jahren? Keiner? Enkelkinder? Okay, egal. Ich erzähle es trotzdem, weil es ist zu geil. Entschuldigung für den Ausdruck. Und zwar, das ist meine große Tochter. Und meine große Tochter, als sie so 7, 8 Jahre alt war, da hat die mich das erste Mal angeschwindelt. Und da dachte ich so, boah, Frechheit. Ja, ich ganzen Tag Mimik, Gestik, ich schule Führungskräfte darin, Lügen zu erkennen und so weiter. Und meine eigene Tochter lügt mich an. Und es ging darum, Zähne putzen. Ja? Ich sagte, Schatz, hast du schon Zähne geputzt? Und sie so, ja. Kennen Sie das? Diesen kurzen Ausdruck der Freude, nennt man Tubing Delight und so weiter und so fort. Egal. Auf jeden Fall habe ich gesehen, sie lügt. Und dann habe ich gesagt, Hase, sag mal, und das ist das Erste, was Sie machen müssen. Sie müssen herausstellen, dass Sie ein menschlicher Lügendetektor sind. Okay? Sie erkennen jede einzelne Lüge bei Ihrem Kind. Und das habe ich zu meinem Kind gesagt und sagte, Emily, weißt du, was dein Vater beruflich macht? Ich habe so diese Pädagogenstimme aufgelegt. Und sie so, ja, sowas mit Mimik und Gestik. Ich sage, genau. Ich bringe Menschen bei, jede Lüge zu erkennen. Und ich bin richtig gut darin. Ich kann jede Lüge erkennen. Ja? Und sie so, mhm. Und ich sage, Hase, und ich habe gesehen, du hast deine Zähne noch nicht geputzt. Und sie so, wieso? Woran hast du das gesehen? Und das ist der zweite Schritt, den sie beachten müssen. Sie müssen es an einem bestimmten Merkmal festmachen. Ich habe gesagt, Hase, wann immer du lügst, wackelt deine Nase so ein kleines bisschen. Und ich bin konditioniert darauf, so etwas zu erkennen. Das dachte sie, oh krass. Ich sage, komm, Abmarsch, du hast keine Zähne geputzt, deine Nase hat gewackelt. Sie ins Bad gegangen. Nächsten Tag hat sie es wieder probiert. Dann guckte ich sie einmal schräg an und sie so, was denn? Und das war der Punkt. Ja, das können Sie auch. Ja, war wunderbar zu erkennen. Okay, in diesem Sinne, es ist 16 Uhr, ich bin durch. Ich möchte schließen mit den Worten, mit dem, was mir wichtig ist in diesem Buch. Mir geht es darum, dass Sie andere Menschen besser verstehen, dass Sie auf andere Menschen besser eingehen. Und wer kann das besser formulieren als der diese Woche verstorbene Stephen Hawking? Die menschliche Eigenschaft, die ich am liebsten verstärken würde, ist die Empathie. Sie vereint uns in einem friedlichen, liebenden Zustand. Vielen lieben Dank.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.